Hallo, hallo.
Hi.
Wir haben gute Neuigkeiten.
Fantastische Neuigkeiten.
Und zwar am 3. August sind wir auf dem OAMN-Sommerkongress und machen da Live-Podcast in Berlin.
Ja, es wird total geil. Nathalie wird da sein natürlich, das Ganze moderieren. Wir werden da sein, Mimi Fiedler wird da sein. Es gibt Vorträge, es gibt Musik. Das wird richtig spitze.
Genau. Und es gibt auch noch ein paar Tickets, aber ihr könnt auch Tickets gewinnen. Und zwar,
wenn ihr eine Mitgliedschaft abschließt auf unserem Steady-Newsletter, den wir euch natürlich auch in jeder Folge und auf Instagram und überall verlinken, müsst ihr eine Mitgliedschaft abschließen. Das ist sowieso eine gute Idee.
Da schreiben wir nämlich einmal die Woche sehr, sehr schlaue Dinge. Ihr könnt mit Soda Club up to date bleiben und vor allem könnt ihr dieses Projekt mit am Leben halten.
Genau, ihr finanziert damit auch Ingos Arbeit und unsere Arbeit. Und dafür kriegt ihr tolle Texte von uns und Bonusfolgen. Es sind jetzt auch schon ganz schön viele Inhalte da, weil wir machen das ja schon eine ganze Weile. Das heißt, wenn ihr jetzt eine sportbillige Mitgliedschaft abschließt, dann kriegt ihr ja die ganzen Inhalte quasi der letzten, weiß ich nicht, 2 Jahre oder so, jede Woche, also hunderte Sachen, alle gleichzeitig. Das ist total krass. Mhm.
Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt. Und aus all denen losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen.
Yes. Mach Gut. das jetzt mal.
Mach das.
Und mach das.
Alle Links findet ihr in den Shownotes.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Es gibt doch eigentlich keine schönere Jahreszeit zum Daten als den Frühling.
Deshalb wollen wir euch Hinge vorstellen. The dating app designed to be deleted.
Hinge ist gemacht für Menschen, die es ernst meinen. Und zwar unabhängig von deiner sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität.
Du legst ein ausführliches Profil an mit deinen gewählten Pronomen, kannst dafür sogar Sprachnachrichten und Videos aufnehmen. All das hilft dem Algorithmus, dir die Menschen anzuzeigen, mit denen du besonders kompatibel bist.
Und wenn du unsicher bist, wie du ein gutes Gespräch anfangen kannst, machen dir die Prompts den Einstieg viel leichter.
Prompts sind kurze Fragen, mit denen du dein Profil tunen kannst, mit denen du dich so zeigen kannst, wie du wirklich bist. Und die es deinem Gegenüber ermöglichen, gleich ein authentisches Gespräch anzufangen.
Hinge hat Prompts speziell für die LGBTQIA+-Community entwickelt, zum Beispiel, welche queeren Orte deine Favorites sind oder wie Gender Euphoria für dich aussieht.
Also, wenn du noch auf der Suche nach authentischen Verbindungen bist, lad Hinge runter und probier die Prompts aus.
Jetzt, so, jetzt leuchten wir beide.
Jetzt sehe ich einen roten Punkt bei dir.
Ja.
Und ich sehe auch 2 Recordings. Oh Gott.
Shit.
Okay. Wir haben gerade
eine Stunde
Podcast. Das war eine Stunde Podcast aufgenommen, aber nur meine Audiospur und Mias nicht.
Und, ja, wir können ja eine Solo-Nummer draus machen, das veröffentlichen heute.
Oh Gott, heute ja, dann hat man aber immer nur...
Oder ich spreche nachträglich so meins ein. Dann kann ich das sogar noch perfekter machen, noch eloquenter sozusagen.
Ja, ich glaube, weil wenn es jetzt nur meine wäre, dann hat man erstmal zwischendrin immer so lange Lücken.
Ja.
Und dann sind es immer so random Themenwechsel, die ich so mache. Oh Gott, ist das deprimierend. Oh Gott, ist das deprimierend.
Aber die guten Neuigkeiten sind, es ist erst 9.19 Uhr. Also wir haben schon total viel gearbeitet und es ist eigentlich noch gar nicht, ist eigentlich der Arbeitstag hat euch
angefangen. Ja, es ist mega früh.
Shit.
Ich ich würde ein kurzes Recap machen.
Ja.
Und dann können wir es vielleicht so als Bonusfolge veröffentlichen.
Okay.
War so mein Gedanke.
Während du das Recap machst, kann ich kurz in die Küche gehen, mir meinen neuen Kaffee aufgießen, damit ich auch weiterhin auf Spur bleibe.
Ja, ist gut. Ich habe mir auch gerade schon welchen geholt. Ja. Also. Wir haben einfach eine Folge gemacht, wo wir einfach mal drauf los erzählen wollten und uns in ein Thema und in das Thema stürzen, das unser Leben ist. Und da ging ganz viel am Anfang um Politik und die Corona-Maßnahmen und das Vernachlässigen von bestimmten Bevölkerungsgruppen innerhalb dieser Verordnung. Es ging darum, wie Kapitalismus unser Leben stört, wie es uns mit diesem Lockdown geht. Ja, auch in Bezug auf Arbeit, ganz besonders in Bezug auf Arbeit. Ich habe ein bisschen davon erzählt, dass dadurch, dass ich in der Politik tätig bin, ich mich sehr viel immer mit Corona beschäftige, auch in meinem Lebensalltag. Und Mia hat von ihrer Auftragslage erzählt, wie es im Grunde fast so ist, als gäbe es einen Krieg gegen die Solo-Selbstständigen. Genau, also das alles verpasst ihr auf jeden Fall.
Es war eine mega gute Episode, habe ich das Gefühl. Es war echt super, vor allem weil wir sehr früh angefangen haben, ich glaube um 8 oder so, ne?
Ja.
Kurz nach 8.
Ja.
Weil wir beide crazy früh aufstehen offensichtlich. Auch am Samstag ist Samstag, Bonus-Info, Samstag, morgen um 8. Und deswegen waren wir echt fit, waren sehr klug und sehr eloquent und alles. Tja, das ist jetzt alles weg, sorry.
Tja, ist weg, ja. Es ging auch natürlich um Liebe.
Ja.
Und es ging um was ging es denn noch alles?
Es ging darum, dass wir beide in letzter Zeit viel weinen.
Ja, stimmt. Ja, ja.
Und Arbeit, Kapitalismus, Weinen, Beziehungsarbeit. Und du wolltest gerade anfangen weil ich meinte, dass wir, da wir ja kein Thema in dieser Episode hatten, habe ich am Anfang gesagt, dass wir das so ein bisschen so strukturieren können wie in dem Home-Podcast, wo diese Updates, die Laura und Holly gemacht haben, waren immer so strukturiert in 4 Themenbereichen, nämlich Liebe, Arbeit, Nüchternheit und Zuhause. Ja, und wir haben jetzt eigentlich haben wir über Liebe und Arbeit geredet. Jetzt fehlen noch 2.
Ganz viel, ja.
Ja.
Ja. Und was auch auf jeden Fall Thema war, das würde ich halt noch mal kurz rekapitulieren, weil ich glaube, das halt fürs Thema von unserem Podcast am relevantesten ist. Wir haben ganz viel so auch über, also Arbeit und Konsum auch gesprochen, wie es auch in diesem Lockdown, nicht mehr so viel übrig bleibt. Also, weil ich habe einen Bänderriss und kann deswegen nicht so gut laufen. Halt Ende November, es ist Lockdown und, was macht man jetzt? Und dass ich in letzter Zeit sehr viel kaufe und dabei so ein bisschen so das Gefühl empfinde, wie als ich getrunken habe und so dieses, ich gönne mir jetzt was, darf ich das? So ein bisschen, ist das jetzt verboten? Ich mache jetzt vielleicht was Verbotenes, ich fange jetzt nachmittags schon, schenke ich mir ein Glas ein oder so. Dass ich das in Bezug auf Kaufen auch so ein bisschen habe. Ich würde es noch nicht als eine Sucht bezeichnen. Also es ist zum Beispiel nicht so, dass ich jetzt über meine Verhältnisse kaufe oder so, aber dass dieses Gefühl, dieser Funken so ein bisschen da ist.
Mm.
Und Mia hat erzählt, sie hat das in Bezug auf Kleidung.
Ja, ja, ja. Ich hab gesagt, dass Kleidung tatsächlich, Kleidung kaufen so ein bisschen wie eine Ablenkung von mir selbst ist oder eine Möglichkeit, wie ich mir selbst entkommen kann. Und dass ich eigentlich tatsächlich nie Kleidung kaufe, oder extrem selten und nicht das Gefühl habe, das ist jetzt überflüssiger Luxus und ich fühle mich ein bisschen schuldig deswegen, dass ich das gekauft habe. Also das habe ich eigentlich wirklich, wirklich selten. Also ich glaube, letztes Jahr habe ich mal Schuhe gekauft, weil meine alten Schuhe irgendwie durch waren und Löcher hatten oder sowas. Und da hatte ich das nicht. Aber da habe ich trotzdem drüber nachgedacht, dass diese neuen Schuhe, die ich kaufe, ganz schön teuer sind. Und ich das eigentlich nicht machen würde, weil die so teuer sind. Obwohl das total gerechtfertigt war. Ja, und das spielt damit rein, dass ich irgendwie das Gefühl habe, so, da ich immer nur Sachen kaufe, die ich eigentlich gar nicht wirklich brauche, hat es immer irgendwie so eine andere Funktion. Also nicht das Funktionale, sondern irgendwie das Psychologische. Dieses Kleiderkaufen muss halt irgendwie was anderes für mich tun. Es muss mich irgendwie auf einer anderen Ebene befriedigen und so. Und das ist echt eine komplizierte Beziehung. Ich habe keine reine, unschuldige Beziehung mit dem Kaufen von Zeugs.
Also besonders Klamotten, aber andere Sachen auch. Auch wenn ich, ist egal eigentlich, wenn ich Bücher kaufe oder keine Ahnung, bei allem. Möbelzeugs.
Ja. Hängt vielleicht auch ein bisschen auch mit der Beziehung zu Geld zusammen, die man hat. Also, dass irgendwie Geld so ein bisschen was, ne, man Karriere, oh ja, darum ging es auch ganz viel um Karriere, unsere Familien, warum wir ein schwieriges Verhältnis zu Geld haben. Ja, auch alles verpasst.
Ja, scheiße. Sollen wir das jetzt eigentlich...
Ich bin immer noch ein bisschen deprimiert.
Ich auch, das war echt
aber das
gute,
ist, glaube ich...
Oh, verdammt, das ist eine gute Episode.
ich glaube, irgendwie passt es aber gerade so voll ins Bild bei mir, für mich. Also auch einfach dieses permanent so ein bisschen überfordert sein, dieses Gefühl, dass ich quasi wie in diesem Moment bin, ein Teller kippt vom Tisch und ich fange ihn gerade noch so auf. Mhm. Und das irgendwie als so eine Lebensbeschreibung. Also ne, ich kriege irgendwie alles noch so hin, aber oft dann mit so Hauruck-Aktionen oder irgendwas geht schief oder so. Und auch zum Beispiel dieser Bänderriss. Ne, ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist. Also ich war halt irgendwie morgens, also ich war bei meinem Freund morgens. Also ich habe da übernachtet und bin dann morgens wollte ich aus dem Haus und zu mir in mein Homeoffice sozusagen. Hatte einen super schweren Rucksack auf, weil gerade meine Waschmaschine nicht angeschlossen ist, weil ich gerade meine Küche immer noch renoviere und deswegen bei ihm gewaschen habe. Und ich war aber schon morgens gestresst, weil und habe schon auf mein Diensthandy geguckt und habe schon irgendwie die erste E-Mail so halb gelesen. Und war auf der letzten Treppenstufe und halt einfach nicht, ich war einfach überhaupt nicht bewusst und da. Mm. So. Und dann hat's halt, ach oh Gott, das, wenn ich daran denke, es tut mir immer noch in den Zähnen weh, dieses laute Knallen.
Ah.
Das war echt richtig scheiße. Ja.
Fuck.
Sorry. Ja, und dann lag ich da im Flur auf dem Rücken wie so ein Käfer, hab geschrien. So, ne, und es ist jetzt nicht so von wegen, ich glaube da jetzt nicht so dran, dass das Universum mir jetzt irgendwas mitteilen will oder so, ne? Aber es ist einfach, solche Sachen passieren halt, wenn man nicht so ganz da ist. Und ganz ehrlich, solche Sachen, ne, wie jetzt irgendwie, man nimmt einen Podcast auf und schneidet den aber nicht vernünftig mit. Solche Sachen passieren halt, wenn man so ein bisschen neben der Spur ist einfach. Hm. Ja.
Ja, also.
Aber was tatsächlich ganz cool, also, ja, sorry.
Ja, nee, was ist cool?
Ich wollte eine elegante Überleitung zur Nüchternheit machen, aber erzähle erst mal.
Ja, das ist doch, nee, ich habe.
Ich finde bestimmt noch eine.
Ich wollte eigentlich nur Rückfragen stellen. Also, du hast die Tendenz zum dich überarbeiten, ne? Das habe ich zum Beispiel nicht, weil ich. Ich weiß nicht. Nee, weil ich, aber nicht, weil ich nicht wollen würde, sondern weil, also ich habe ja auch, genau wie du, das harte Imposter-Syndrom und das ist eigentlich nie wirklich genug. Nie genug, das ist irgendwie so ein bisschen das Ding. Also es ist nie genug Arbeit, es ist nie genug Qualität in der Arbeit, es ist nie genug Geld. Das habe ich eigentlich, das zieht sich durch mein Leben. Das zieht sich wirklich durch mein Leben und es spielt tatsächlich überhaupt keine Rolle, wie viel Geld ich habe. Es ist egal. Mhm. Es ist einfach immer nie genug. Eigentlich würde ich was anderes sagen. Eigentlich würde ich sagen, dass ich mich nicht überarbeiten kann, weil ich nicht genug Kraft habe dafür. Also ich, ja. Wenn ich irgendwann.
Aber hä, das ist doch dann genau die Überarbeitung, wenn man so weit gearbeitet hat, dass man nicht mehr, dass man keine Kraft mehr hat.
Ja. Also, ach so, ich dachte, das müsste man so
natürlich.
Bis man halt umfällt.
Du bist einfach permanent überarbeitet.
Weiß ich nicht, ich fühle mich nicht so. Also ich glaube immer so, wenn ich genug Schlaf kriege. Ja,
ist gut, aber.
Also, oder, nee, aber tatsächlich habe ich nie das Gefühl, also ich habe nie das Gefühl, es ist jetzt genug. Also ich habe das Gefühl, ich kann nicht mehr. Das Gefühl, ich kann nicht mehr, das zeigt mir,
hä?
Ich kann
das jetzt auch überarbeiten.
Naja, aber es fühlt sich nicht schlecht
aber
an.
Aber überarbeitet sein.
Also ich meine jetzt nicht, ich falle vom Stuhl, weil ich so müde bin oder weil ich erschöpft bin, sondern ich meine, wenn ich jetzt noch weitermache, dann wird's nicht besser. Also qualitativ nicht, weißt du? Also ich habe halt nicht mehr genug Brainpower sozusagen, um was zu produzieren, also um effizient was Gutes zu produzieren. So, wenn es abends um 6 ist und ich will noch schreiben zum Beispiel, also irgendwas Komplexes machen, irgendwas konzipieren oder schreiben oder bla bla, weiß ich ganz genau, klar kann ich jetzt noch weitermachen, könnte ich machen, aber morgen früh werde ich den gleichen Output sozusagen innerhalb von einer halben Stunde haben, den, für den ich jetzt 3 Stunden brauchen würde. Weil ich einfach nicht mehr so. Und das ist der Grund. Also das ist nicht so, dass ich denke, so Gott, jetzt bin ich erschöpft und muss einschlafen oder ohnmächtig werden, sondern einfach, das bringt's jetzt nicht mehr. Das ist eher so was Rationales. Deswegen glaube ich, ist dieses Überarbeitungsding für mich gar nicht so richtig so ein Thema. Keine Ahnung.
Okay, verstehe ich. Trotzdem nur der kleine Hinweis, dass du dich trotzdem abends um 6 manchmal noch fragst, ob du noch arbeiten solltest.
Naja, nee. Also ich frage mich nicht, ob ich noch arbeiten sollte. Ich sage mir, es wäre jetzt eigentlich besser und es gibt noch so viele Sachen zu tun. Also das hört ja nicht auf. Das ist ja, ne?
Ja.
Aber ich meine, das mit dem Zeitmanagement und so, da bin ich tatsächlich schon sehr viel besser geworden. Eigentlich als selbstständiger Mensch muss man ja gut da drin sein, sich seine Energie einzuteilen und seine Zeit einzuteilen und realistisch einschätzen, wofür brauche ich wie lange und was kann ich überhaupt machen und so weiter. Das sollte ja eigentlich ganz normal sein. Und ich bin jetzt schon seit, ich glaube, 6 oder 7 Jahren selbstständig und sollte das eigentlich können. Aber ich habe mich mit diesem Thema erst total spät angefangen zu beschäftigen. Was mir auffiel, als ich gestern oder vorgestern meinem Freund ein Buch gegeben habe, was hier bei mir im Regal steht, das heißt Deep Work. Da geht es so ein bisschen um Konzentration und wie man sozusagen meditativ in so Flow-Zustände kommt und wie wichtig das ist und bla. Und da habe ich Notizen reingeschrieben, die aus meiner heutigen Perspektive so süß sind, weil dann irgendwie sowas da drin steht wie, keine Ahnung, deine Aufgaben in Zeitblöcke unterteilen, von Zeit zu Zeit mal eine Pause machen, früh aufstehen, irgendwie unwichtige Arbeit als letztes machen. So Zeug, wo du irgendwie denkst, so, ja, genau. Und das habe ich jetzt 2018 erst gelesen und dann eben auch diese Notiz gemacht. Also die sind von 2018, das ist nicht lange her. Und da dachte ich so, crazy shit, da habe ich also wirklich richtig lange für gebraucht, was natürlich total mit dem Trinken zusammenhing. Ne? Also, mit Trinken, dieses ganze Energiehaushalt, Zeitmanagement-Ding, das war früher, da hatte ich null Wissen drüber oder Kapazitäten oder Fähigkeiten irgendwie. Also Arbeit war schrecklich. War immer irgendwie Zufall und immer irgendwie überfordernd
ich habe auch jetzt noch, also ich bin schon oft so ein bisschen, ich kann mich halt super schlecht abgrenzen, das ist irgendwie auch schon immer so, ich werde aber besser, ich werde langsam ein ganz kleines bisschen besser da drin, Schritt für Schritt, also dass sozusagen Arbeit, dass ich irgendwie im Kopf keinen Feierabend mache oder so, da war halt irgendwie, Alkohol war halt ein Weg, diesen Feierabend herbeizuzwingen.
Oh ja.
So, ne? Weil wenn ich erstmal irgendwie 2 Gläser Wein getrunken habe, dann weiß ich, dass ich dann auch nicht mehr arbeite. Wieso, um mich selber auch ein Stück weit zu schützen vielleicht? Mhm. Und das ist jetzt schon, also ich meine, das mache ich offensichtlich nicht mehr. Und es ist auch, dadurch merke ich auch genauer, also wie mein Zustand ist einfach. Und ich bin jetzt nicht mehr so verzweifelt. Also ich hatte jetzt gesagt, eine Woche Urlaub, also von meinem einen Job. Ich habe ja 2, weil mir eine anscheinend nicht gereicht hat. so bescheuert. Aber ich mache beide gerne.
Klar.
Und klar, ist ja auch alles immer wichtig, ne?
Mhm.
Ist ja auch fürs Gute alles immer, für eine bessere Welt. Na, egal. auf jeden Fall hatte ich von dem einen, also von meinem Hauptjob, hatte ich Urlaub und habe irgendwie danach mich jetzt nach dieser Woche irgendwie jetzt nicht so super entspannt gefühlt, aber habe dann und dachte so, oh Mann, ey, jetzt, puh, wenn ich jetzt wieder zurück muss und so. Aber ich habe dann gemerkt, dass es mir aber geholfen hat. Also ich habe ein bisschen Abstand gewonnen, ich habe eine neue Kraft geschöpft, ich bin motivierter wieder an Sachen rangegangen, während ich irgendwie davor das Gefühl hatte, dass ich sehr am Straucheln bin und immer nur so am Abstrampeln in meinem Homeoffice und auch so ein bisschen deprimiert war und so. Das hatte sich, das war ein ganz guter Refresher irgendwie. Und ich weiß genau, dass, also in meinem alten, da waren die Strukturen auch anders und das war auch, also es war halt ein schlechter war eine schlechte Arbeit sozusagen. Aber da weiß ich halt noch, dass ich irgendwie nach einem Urlaub am ersten Tag schon wieder genauso gestresst war wie am Tag vor dem Urlaub. Mhm. Und das ist jetzt definitiv nicht mehr so. Und ich glaube, das hängt, also natürlich hängt es mit der Arbeit, mit der Qualität der, ich habe gerade durch den Röpser durchgesprochen.
Lass es uns drin lassen.
Okay,
also. Macht dich menschlich.
Ja. Ja, sonst bin ich ja immer so unmenschlich. Mhm. Es hat natürlich was mit der Qualität der Arbeit zu tun, aber es hat auch mit der Qualität meiner Erholungsphasen zu tun, wollte ich sagen. Also, dass ich tatsächlich mich besser erholen kann und halt, also einfach durchs Nüchternsein.
Ja, dass du dich wahrscheinlich überhaupt erholen kannst. Ich meine, Trinken ist ja keine Erholung, ja. Trinken ist ja ein Kraftaufwand. Insofern, das ist ja nur sozusagen sich ausschalten und sich nicht wirklich entspannen. Das ist ja. Aber was meinst du mit Qualität der Arbeit? Was ist anders an der Arbeit? Meinst du jetzt irgendwie die Sinnhaftigkeit oder die Bedingungen oder alles?
Bedingungen.
Okay.
Definitiv. Also die Leitung, also quasi das generelle, die Struktur, in der ich arbeite, also die Feedback und die Fehlerkultur, das Gefühl, gehört zu werden, wenn ich irgendwie, also das, der Rückhalt im Team, ich habe einen guten Chef. Der nervt mich zwar manchmal, aber er ist ein sehr guter Chef. Mhm. Also im Sinne von, er hält dem Team den Rücken frei und stellt sich vor uns. Also es gab zum Beispiel so eine Geschichte, wo ich einen relativ gravierenden Fehler gemacht habe. Er sofort gesagt hat, ja, aber du hattest die Freigabe von mir. Also und das sofort sozusagen nach oben hin, also hatte ich auch wirklich, hat er jetzt nicht gelogen oder so, ne? Ich hatte wirklich die Freigabe für, also mache Social Media, für, um was zu posten und das ging irgendwie nach hinten los. Genau, dann und sozusagen dann im Anschluss, also es ging zwar als allererstes dann in diesem Gespräch darum, wie können wir das jetzt lösen? Was sind jetzt die nächsten Schritte? Auch quasi mit den höheren Ebenen, aber danach kam auch sozusagen meine Chefin nochmal auf mich zu und meinte so, um das für dich nochmal einzuordnen, ne? Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier irgendwie groß was ändern müssen an unseren Strukturen. Du hast den richtigen Blick. Das ist jetzt auch bei uns, ne? Bei mir lag ein Fehler, bei deinem Chef lag ein Fehler, bei dir lag natürlich auch ein Fehler, stimmt auch. Aber es war sozusagen nicht so, also es hat aber jedes Glied quasi in dieser Kette, die zu dieser Entscheidung geführt hat, hat einen eigenen Fehler eingeräumt, der sozusagen zu diesem Endprodukt geführt hat, dass das nach hinten losgegangen ist. Ist jetzt ein bisschen kryptisch, aber ich will das jetzt nicht im Einzelnen erzählen, was das war, weil es ein bisschen sensibel ist. Okay. Aber und das wäre in meinem alten Job, wäre das einfach 1:1 der Druck von oben nach unten durchgegeben worden.
Ja, okay.
Also ich habe mal irgendwann Ärger von der Geschäftsführerin bekommen, und da war eine Chefin gerade irgendwie super neu. Ich habe nicht eingelenkt, aber da war sozusagen, ich habe halt da irgendwie so einen Einlauf bekommen für einen Fehler, den ich nicht gemacht habe, den meine Chefin gemacht hat. Und die saß halt daneben und hat sich das halt angehört. So. Und ich habe nicht widersprochen in dem Moment aus so einem falschen Gefühl von Solidarität, da sie halt neu war und ich sie halt nicht reinreiten wollte. Und dann aber sehr schnell irgendwie in der Zusammenarbeit gemerkt habe, dass die hält uns halt nicht den Rücken frei, dem Team. Die gibt Informationen 1:1 nach oben weiter. Die schützt uns nicht. Die wirft uns eher vor den Bus. Und das
ist toxisch.
Also total, ist unfassbar toxisch. Mhm. Und ich knabber da auch immer noch dran, ne? Also auch dieses Gefühl vom Imposter-Syndrom und dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass das dauert nicht mehr lange, dann kommt jemand auf mich zu und sagt, Mika, das war ein Fehler, dass wir dich eingestellt haben. Das wird so nichts mehr. Mhm. Das Gefühl ist es ist trotzdem da. Mhm. Ne? Oder auch, dass ich Urlaub habe und wieder zur Arbeit komme und ich habe Angst, dass ich was Wichtiges verpasst habe, dass ich einen Fehler gemacht habe, der in meiner Anwesenheit von anderen ausgebügelt werden musste, dass ich 5 E-Mails habe, in denen steht dringend, warum hast du das noch nicht gemacht? Aber jedes Mal komme ich zurück und ist alles gut. Sachen wurden in meiner Abwesenheit entweder gemacht oder nicht gemacht, je nachdem, wie dringend sie waren, lief alles. Und Leute fragen mich, Mensch, wie war der Urlaub? Ja, also das ist halt.
Und nichts ist zusammengestürzt.
Aber ich habe das. nichts ist zusammengestürzt. Easy. Und mir wird auch nicht, naja, in meinem alten Job ist auch nichts zusammengestürzt, aber mir wurde immer das Gefühl gegeben, dass aufgrund von meinem Fehlverhalten, Versagen, wie auch immer, irgendwie was zusammengestürzt ist. Hm. Das war, oh Gott, das war so stressig.
Drama, auch so eine Form von Drama, ne?
Ja. Voll. Hm. Ja, ich meine, ja, oh, ich krieg schon Herzflattern, wenn ich drüber rede, oder? Es ist einfach, weil ich schon so viel Kaffee getrunken habe heute früh.
Ist es so schlimm, wie wenn du auf dein Konto guckst? Oder?
Ja.
Haben wir vorhin auch drüber geredet. Ja.
Ist ein ähnliches, tatsächlich quasi nach einem Urlaub in mein E-Mail-Postfach zu gucken, ist ein ähnliches Gefühl, wie auf mein Konto zu gucken. Mhm.
Ja, ich finde, ja. Da würde sich mal eine Umfrage lohnen, wie viele Leute auch das Gefühl haben, sie müssen kotzen, wenn sie auf ihr Konto gucken. Das finde ich hochinteressant. Mhm. Da haben wir vorhin auch in der Lost-Episode drüber geredet, dass es uns beiden
Lass
so geht.
Lass uns doch eine Umfrage machen.
Mhm. Ja.
Können wir doch über Insta-Story oder so machen.
Machen wir.
Ja.
Cool. Ja.
Ja. Also und genau, ist unabhängig vom Kontostand, ne?
Komplett.
Das ist halt ganz wichtig.
Komplett.
Also
von
völlig,
allem.
Völlig unabhängig
von,
davon.
Es ist unabhängig von absolut allem. Also bei mir ist es wirklich so, auch wenn es jobmäßig mega geil läuft und alles. Ich habe einfach nie das Gefühl, ich bin sicher. Ich bin nie sicher.
Ja.
Niemals.
Ja. Und ich habe auch, wenn ich dann die Ein- und Ausgänge sehe und quasi dann, also ich meine, man kriegt es, also jetzt für mich als Angestellte ist es ja normal, dass ich ein- bis zweimal im Monat, dass da ein Plus kommt. Also weil woher soll es sonst kommen, ne? Und natürlich ist dann viel mehr Minus irgendwie. Und dann gucke ich auf dieses Verhältnis und denke so, boah, krass, ja, 19 Euro bei Rossmann, Alter, was hast du denn dir dabei gedacht?
Ja, genau.
Und ich so denke, ja, okay, weiß ich, also ist jetzt nicht, also kann man halt mal machen, ne? Ist jetzt irgendwie auch nicht so schlimm, aber und dann steht daneben noch 20 Euro bei Edeka und dann denke ich, ach du Scheiße, kannst halt nicht mit Geld umgehen.
So. Ja. Ja, verrückt. Also diese Beziehung mit Geld. Ich habe das Gefühl, das ist so total willkürlich bei mir. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ich habe da keinen Einfluss drauf. Weder auf das, was rausgeht, noch auf das, was reinkommt, was ja beides Quatsch ist. Ne? Natürlich kann ich das beeinflussen, das ist ja maßgeblich, bin ich das so. Aber ich habe immer das Gefühl, ich bin da irgendwelchen Naturgewalten ausgeliefert. So fühlt sich das an. Tatsächlich
ja. Vielleicht müssen wir einfach noch mal eine extra Folge zu Geld machen.
Mm, ja. Ja, voll, lass uns das machen. Lass uns das in ein paar Wochen machen. Vielleicht bin ich dann ja auch schon ein bisschen weiter mit meinen Überlegungen.
Ja, aber sozusagen jetzt die, also wir hatten ja quasi zwei Aspekte, die wir quasi noch nicht groß besprochen hatten in der Lost Episode. Und das waren Home und Sobriety.
Ja, genau, du wolltest anfangen mit Home und hattest dann so die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hast gesagt, oh Gott, ja, dieses Thema, Motherfucker. Also da steigen wir jetzt wieder ein.
Oh,
was ist da los?
Ja, krass, es ist halt, ich habe das Gefühl, es ist gerade schon alles mega deprimierend gewesen, was ich alles so erzählt habe. So, oh, mit der Arbeit und damals und die Fehlerkultur und oh Gott, und ich bin immer nur so am Straucheln und so. Aber ist ja gut zu wissen, dass das alles so ein bisschen auch so sein kann. Und ich bin trotzdem noch nüchtern. Nur schon mal so als Spoiler. Das wäre jetzt auch eine krasse Revelation, so von wegen, achso, ja, ich habe übrigens alle angefangen zu trinken.
Oh Gott.
Nee, habe ich nicht. Mm-mm. Alles gut. Ja, also Home, zu Hause, ja. Also es ist gerade, ist ein bisschen schwierig. Das hängt damit zusammen, dass ich vor einer Weile begonnen habe, meine Küche zu renovieren und damit immer noch nicht fertig bin. Das liegt daran, dass ich mir Dinge vorgenommen habe, die weit über meinem Skillset liegen. Es liegt auch daran, dass ich kein Auto habe und Fahrten zum Baumarkt immer irgendwie ab. Achso, ich habe auch keinen Führerschein. Also,
oh Gott, ich
das
auch
heißt,
nicht.
Ich kann mir auch kein Auto leihen. Echt, du auch nicht?
Nee.
Oh, okay, cool.
Mach ich auch nicht. Wird nie passieren.
Echt? Ich habe letztens mal überlegt, ob ich ihn nochmal mache.
Ich bin gegen Autos. Also, ich bin gegen Autos in der Innenstadt. Ich meine, ich lebe ja in Berlin und werde das auch nicht ändern. Und ich bin eigentlich total dafür, dass die ganzen Autos raus aus der Innenstadt. Kotzt mich total an. SUVs, die werden auch mal größer. Hm. Anyway, das ist jetzt ein Detour. Nee, okay, also du hast kein Auto, deswegen macht es das schwierig.
Ja. Ja, und ich habe halt relativ viel Sachen so in letzter Zeit gekauft, so bestellt, um nicht in den Laden zu gehen. Die letzte Folge vor der Lost Episode wurde auch, glaube ich, dreimal oder so unterbrochen, weil es bei mir an der Tür geklingelt hat und irgendwelche Päckchen angekommen sind.
Ja, geil.
Genau, das heißt, ich habe jede Menge Müll, also so Pappe und Verpackung. Ich habe es gestern echt geschafft. Ich habe also das Zimmer, was sonst mein Arbeitszimmer ist, habe ich also war zwischenzeitlich, habe ich das Müllzimmer getauft.
Oh Gott.
Und man kann sich vorstellen, also es war wirklich einfach, das war einfach nur Müll drin.
Geil.
So voll schlimm. Und dann, das habe ich gestern, bin ich da ganz gut weitergekommen. Das war irgendwie sehr, sehr, sehr gut. Ja, aber ich habe halt das Gefühl, mir fehlt einfach krass die Struktur. Ich habe das Gefühl, also, und sozusagen dadurch, dass die Küche so, so zentral ist für die Infrastruktur des Lebens, sage ich mal, fehlt mir halt, ja, habe ich so ein bisschen das Gefühl, so ich habe nicht so Boden unter den Füßen.
Mhm.
Und habe aber gleichzeitig auch so eine gewisse Ermüdung, beziehungsweise habe auch das Gefühl, das habe ich in der letzten Folge gesagt, dass ich dieses Instandhalten so schwierig finde und dass wir, bevor ich aufräume, renoviere ich lieber noch was. Und so ein bisschen ist es jetzt so auch, dass ich zum Beispiel meine Woche Urlaub, ne, ich hätte halt auch easy irgendwie mehr aufräumen können und irgendwie Sachen sortieren. Ich habe stattdessen meinen Flur gestrichen und habe halt einfach noch mehr Müll produziert.
Das ist bei mir genauso.
Und ja, das genau, damit struggle ich gerade so ein bisschen. Es läuft mal besser, mal schlechter. Genau. Wie ist es bei dir? Bei dir ist es kalt. So viel weiß ich.
Ja, es ist kalt. Es ist witzig. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon in voller Länge erzählt habe, warum das bei mir eigentlich kalt ist. Wir haben es immer mal wieder erwähnt. Ich glaube, seit 2 Monaten. Ich habe nämlich in meinem Haus, ich wohne in einem großen, alten Berliner Mietshaus in der Innenstadt. Und es wurde vor 2 Monaten ein Gasleak im Keller gefunden. Und das führte dazu, dass im kompletten Haus die Gasversorgung abgestellt wurde und erst dann wieder angestellt werden kann, wenn sämtliche Gasleitungen im kompletten Haus von oben bis unten erneuert worden sind. Was jetzt mittlerweile, das fing an am 2. Oktober. Jetzt ist der, was ist denn heute? Der 27. November. Also 2 Monate bin ich ohne Heizung, Warmwasser und Herd. Und ja, also wie du meintest, die Küche als Dreh- und Angelpunkt des Lebens. Das Krasse ist, also zuerst dachte ich, die Kälte würde mir am meisten ausmachen, aber tatsächlich sind es die anderen beiden Sachen. Also ich habe zugenommen, weil ich nicht mehr kochen kann. Das ist crazy.
Oh, das ist bei mir genauso.
Ja? Krass.
Ja, ja, voll. Ich esse super viel so Fertigscheiße.
Ich auch.
Weil gibt halt keinen Platz, wo ich irgendwas zubereiten kann. Ja.
Mm.
Ja, genau, ja, ist bei mir genauso.
Und ich bestelle auch mehr. Also wenn mein Freund bei mir ist, dann der bestellt sowieso eigentlich immer Essen. Also er nennt es mit dem Telefon kochen.
Süß.
Ich koche mit dem Telefon. Genau, und aber das ist zum Beispiel auch irgendwie ungesünder. Also man denkt ja immer, man hätte mehr Optionen, wenn man Essen bestellt, wenn man ja unterschiedliche, mm-mm, keine Ahnung. Aber es stimmt überhaupt nicht. Man isst immer, also ja, noch viel mehr, immer das Gleiche, als wenn man das selber macht. Das ist total verrückt. Naja, das ist das eine Ding. Und das andere Ding, was total skurril ist und absurd in der Wohnsituation, ist ja, dass, ich habe eine Einzimmerwohnung. Und mein Freund, der ist ja, also der pendelt sozusagen zwischen mir und seinem Haus, wo seine Kinder, also der hat die Hälfte der Zeit ja seine Kinder, also von Woche zu Woche. Und wenn er seine Kinder hat, dann wohnt er immer in seinem Haus, was ein bisschen am Stadtrand ist. Und wenn er seine Kinder nicht hat, dann ist er bei mir. Und er hat aber gleichzeitig vor einigen Monaten eine 4-Zimmer-Wohnung angemietet in der Innenstadt. Weil er dachte, ja, ich erkläre das, weil er dachte, er zieht da ein, weil die Wohnsituation mit seiner Ex-Frau noch nicht klar war, dachte, dass er in diese 4-Zimmer-Wohnung einzieht und hat eben eine große Wohnung angemietet, damit die Kinder da auch Platz haben. So. Das hat sich aber jetzt zerschlagen. Also er wird tatsächlich nicht umziehen, hat aber diese Wohnung noch. Und jetzt ist es so, dass diese Wohnung, weil die halt in der Nähe von meinem Atelier ist, die einzige Person, die da manchmal hingeht, nämlich ein paar Mal die Woche, bin ich zum Duschen. es stehen auch keine Möbel drin. Also das ist komplett leer. Das heißt, die Lebensrealität sieht zurzeit so aus, dass wir zusammen in meiner Einzimmerwohnung ohne Heizung wohnen, während eine leere Vierzimmerwohnung in Berlin-Mitte einfach da ist. So, ich gehe da manchmal, also wirklich, ich gehe da also hin, blätter in eine halbe Stunde Dusche und gehe dann wieder. So.
Absurd. Okay, das finde ich unfassbar witzig.
Ja, das, also das, da könnte man auch irgendwie so einen Meat-Thriller drüber schreiben irgendwie. Jetzt auch irgendwie eine leicht unethische Situation einfach, weil ich immer denke so, ja, Mann, das ist zu viel Platz. Wir haben hier ein Platzproblem in dieser Stadt, ne? Das ist ja bekannt, es wird auch immer krasser und das ist einfach, naja. Witzig, auf jeden Fall. Ja, nee, aber irgendwie sollte ich jetzt eine Pointe für diese Geschichte finden. Hat es nicht.
Ja.
Das kann ich noch sagen, das Zusammenleben auf engstem Raum funktioniert erstaunlich gut. Genau.
Das ist auch eine gute Erfahrung.
Ja, absolut. Also ich hätte eigentlich als Außenstehende immer gedacht, dass ich, sobald ich mit einem Lover, mit einem Boyfriend zusammen auf so, also in einem Zimmer letztendlich bin, dass wir dann anfangen, uns nach kürzester Zeit gegenseitig zu hassen und versuchen, uns gegenseitig umzubringen. Aber es ist überhaupt nicht so. Das ist echt verrückt. Also das ist auf jeden Fall eine schräge Erfahrung. Ja, das zum Punkt Home bei mir. Also es wird sich demnächst ändern, weil die Gastypen, die sind jetzt bald fertig. Also nächste Woche habe ich wahrscheinlich wieder eine Heizung.
Ja, krass. Ja, aber da ist es ja dann bei uns beiden gerade so ein bisschen so, dass es so ein... Also das Zuhause ist nicht ideal.
Nee.
So, ist jetzt gerade kein Idealzustand, der so jetzt so bleiben kann. Und ich hatte so ein bisschen, also so dieses Gefühl von manischem Renovieren kam, glaube ich, auch bei mir ein bisschen daher, dass ich wusste, ja, okay, es wird noch einen Lockdown geben, es wird ein langer, harter Winter und ich muss irgendwie meine Wohnung, wieso, ich muss so ein Nest bauen, damit das alles in... damit es dann alles schön und gut ist und so. Aber hab mich total in dem Zeitmanagement verschätzt. Also weißt du, wie so ein Eichhörnchen oder weiß nicht, irgendwas, was so ein, ja, wie so, ich baue mein Winternest, aber fang halt viel zu spät damit an. Und dann kommt die erste Kälte und ich deck mich so mit so drei Blättern zu, weil das coole, große Nest noch gar nicht fertig ist oder so.
Ja, I get it. Aber bei mir ist tatsächlich zum Beispiel Wohnung ist so ein Thema, was nie fertig ist. Also ich habe immer das Gefühl, ich muss irgendwas ausmisten, umbauen, streichen, putzen, ändern. Also ich habe noch nie das Gefühl gehabt, irgendwie, ich lebe in einer Wohnung, wo wirklich alles so ist, wie es sein soll. Ich habe immer das Gefühl, dass irgendwas provisorisch ist oder viel.
Ich finde das immer so verrückt, wenn man in so Häuser kommt von so Leuten, die so erwachsen sind.
Oh Gott.
Weißt du, wo man das Gefühl hat, alles ist irgendwie so an dem Platz, an dem das sein soll.
Ja, ich weiß.
Und es gibt kein Zimmer, wo einfach nur so eine gammelige einzelne Glühbirne von der Decke hängt. Alle Lampen haben ihren Lampenschirm. Alle Fußleisten sind da, wo sie sein sollen.
Ja.
Keine Ahnung, was ist noch so?
Ja, ich weiß. Weißt du? Oh Gott, ja, wirklich. Und es ist kuratiert irgendwie. Alles passt zusammen. Du hast das Gefühl, vorher wurde ein Moodboard gemacht. Ja, ja, voll. Also da habe ich ganz dolle Komplexe. Also ganz, ganz krasse Komplexe so bezüglich Erwachsensein. Ich habe immer das Gefühl, ich lebe unerwachsen. Ich habe eine unerwachsene Wohnung. Mhm. Eigentlich eine, die für einen Studenten angemessen ist, aber nicht für jemanden in seinen 30ern mit einem Job und so. Voll. Aber ich habe den Verdacht, dass es möglicherweise an mir liegt und nicht an dem tatsächlichen Ist-Zustand, weil es ja so oft so ist.
Ja, ich habe nämlich letztens war eine Freundin bei mir, also vor dem Lockdown, und die meinte, krass, Mika, wie du dein Leben auf der Reihe hast. So, deine Wohnung ist voll erwachsen.
Echt?
Ich war so, hä? Ja.
Okay.
Also das war noch so vor der, oder ich weiß gar nicht genau, vor diesen ganzen Renovierungs-Actions. Mhm. Also ich finde meine Wohnung schön, ne? Ich weiß auch, wie man was einrichtet, so, aber das, also es ist jetzt halt kein WG-Zimmer mehr in einer richtig ranzigen Butze. Aber es ist jetzt auch nicht so, ja, weiß ich nicht, aber fand ich halt interessant, einfach so als Feedback. Also genau, eine andere Freundin, ich habe so ein Meme bei mir das hängt immer hinten neben dem Badspiegel, jetzt hängt es im Flur. Das habe ich mir irgendwann mal ausgedruckt. Das ist so ein Hund, in einem Hummer-Kostüm und darüber steht Make reasonable life choices. Und das ich mache mal ein Foto, das können wir vielleicht irgendwie in die Insta-Story packen oder so.
Überhaupt das Konzept genau, von einem Hummer-Kostüm ist schon ganz, ganz toll, finde ich.
Ja, richtig gut. Ich mache gleich mal kurz ein Foto und schick's dir. Und auf jeden Fall hat eine Freundin das gesehen und meinte so, ja, also so, das machst du ja. So. Also.
Stimmt ja auch.
War so, naja, du lebst quasi diesem Meme, also das, ja. Weißt du, wie ich meine?
Ja, voll. Voll. Aber findest du das, musst du dich daran gewöhnen, wenn Leute das sagen? Denkst du, ach krass? Oder hast du das Gefühl, du täuschst das alles nur vor und dir wird gleich auf die Schliche gekommen, dass es eigentlich gar nicht stimmt?
Beides. Ich mache ja wenig Hehl draus, dass ich das irgendwie nicht das Gefühl habe, dass ich alles auf der Reihe habe. So.
Ja.
Insofern ist es jetzt nicht so, dass, aber bei der Arbeit, ja genau, was ich schon meinte, ist, dass die sich, dass sie mich irgendwann angucken und denken, hä, was haben wir uns denn dabei gedacht, die einzustellen, die alte.
Ja, ja, ich weiß, ich habe das auch. Ich habe da mal einen Text drüber geschrieben, wie ich mein Sofa gekauft habe. Vielleicht habe ich darüber auch schon mal im Podcast geredet, aber das war auch so. Das war sehr, sehr teuer. Also für meine Begriffe, ich meine, andere Leute kaufen irgendwie, keine Ahnung, Sofa-Landschaften für 5.000 Euro. Das ist mir völlig fremd. Es waren 1.000 Euro und das war tatsächlich um die Hälfte reduziert. Und als ich in so einem Laden war und dieses Sofa bezahlt habe und dieser Typ zu mir gesagt hat, so 1.000 Euro bitte, da habe ich echt gedacht... So, ich habe dem so, das ging ja, ich hatte das Geld, das war jetzt nicht so, als hätte ich das irgendwo, weißt du, also ich habe mich nicht verschuldet oder so, aber ich habe dem die Karte so rübergeschoben und dachte so, krass, ich komme damit durch. Ich hatte so das Gefühl, das ist so, das bin ich gar nicht, das kann nicht sein. Also es ist so, ich muss mich verkleiden dafür, um so eine Show abzuziehen, irgendwas zu kaufen für 1.000 Euro für meine Wohnung, einfach nur so.
1.000 Euro ist auch so voll viel.
Voll,
ich
glaub,
ich habe noch nie so viel Geld auf einmal gesehen.
Ja, nee, gesehen, nee. Also, ja, das ist schon witzig, vor allem vor dem Hintergrund, was andere Leute so haben, ne? Also, ja. Ich habe ja auch andere Freunde, sag ich mal, vorsichtig, die für die ist das keine relevante Summe. Also, die bewerten das einfach völlig, 1.000 Euro bewerten die völlig anders als ich. Für mich ist es viel und ich habe irgendwie das Gefühl, es wird immer viel sein, für egal was, aber ja.
Die Sache ist halt, also 1.000 Euro sind halt richtig, richtig viel Geld, wenn man es nicht hat. Aber wenn man es hat, ist es überhaupt nicht viel. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, na klar. Mhm.
Also wenn einem 1.000 Euro fehlen, dann ist das richtig viel.
Ja.
Aber wenn man sie hat, dann sind sie ziemlich schnell weg.
Ja. So. Ja, das stimmt. Das ist so, das stimmt.
Ich mach mal kurz ein Foto.
Ja. Boah, das ist richtig schick gerahmt.
Ja.
Geil.
Ja.
Ja, das ist sehr gut. Das sollten wir in unsere nächste Insta-Story einbinden. Ja. Das ist ein gutes Motto.
Ja, ja, finde ich auch.
Ich hatte früher immer an meiner Tür einen Spruch von, ich weiß gar nicht mehr von wem, irgendein Modedesigner, Ralph Lauren oder so, keine Ahnung. Da stand, walk like you have 3 men walking behind you.
Ja, okay, also Home ist gerade schwierig insgesamt, aber Sobriety, wie ist es mit deiner Nüchternheit?
Neulich hat mir meine Therapeutin gesagt, ich sollte doch Suchtberaterin werden. Sie meinte, sie könnte mich da total sehen. Ich sollte auch andere Leute beraten. Ich wäre so belesen, was das Thema betrifft und so und souverän und man würde mich ernst nehmen und bla. Und
hast du erzählt, dass du einen Podcast hast?
Ich weiß es gar nicht. Ja, bestimmt. Ich habe das bestimmt erzählt. Ich habe auch auf jeden Fall erzählt, dass ich blogge und so. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe meinem Freund gesagt, meine Therapeutin hat gesagt, ich sollte Suchtberaterin werden. Und er meinte, ja klar, voll die gute Idee. Das könntest du bestimmt total gut. Und dann habe ich so nachgedacht und dachte so, ich habe keine Ahnung, wie ich aufgehört habe zu trinken. Also, ich glaube, wir reden da auch in einer der letzten Folgen darüber, über dieses Ratschläge verteilen und so oder How-to-Listen machen. Ich habe das Gefühl, ich weiß, also ich habe irgendwie aufgehört zu trinken, aber ich habe das Gefühl, es ist nicht so unbedingt mein Verdienst sozusagen, sondern eher was mir so zugefallen ist. Stichwort Imposter. und so weiter. Und dann, und deswegen habe ich dann angefangen, einen Text zu schreiben, aufhören mit Trinken in 10 Schritten. So ungefähr. Und habe gemerkt, dass ich doch schon einige Sachen weiß und tatsächlich da kompetent jemand anders beraten kann. Also, ne, ich, also Nüchternheit ist immer, also ist nie 100% safe natürlich. Also jetzt meine nicht und glaub, wahrscheinlich die von anderen Leuten auch nicht. Aber ich habe schon das Gefühl, ich bin sehr stabil und weiß, was ich tun muss, um auch stabil zu bleiben in dieser Hinsicht. Ja, es sind zurzeit keine Meetings wegen. Und fehlt mir auch nicht. Also nicht nüchternheitsbezogen auf jeden Fall. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich, was ja oft gesagt wird, so wenn du aufhörst, in die Meetings zu gehen, dann bist du rückfällig und so. Da habe ich null das Gefühl, dass das bei mir zutrifft. Also es ist eher so, dass das ganze Nüchtern-Thema mich einfach immer weniger interessiert. Also auch jetzt Instagram zum Beispiel, ne? Du hast ja gerade eine Social-Media-Pause. Und ich, mir geht's irgendwie genauso, wenn ich halt diese Sobriety-Kanäle mir reinziehe, also diesen Feed sozusagen von meinem Dates ohne Drinks oder so. Und diese ganzen Sprüche so, keine Ahnung, life-affirming, sobriety-affirming, you can do it, bla. Das interessiert mich, also ist null irgendwie, es langweilt mich einfach nur. Ich denke so, ja. ja, insofern, also das, genau, also Nüchternheit läuft so nebenbei. Ich habe das Gefühl, ich muss nicht wirklich was dafür tun. Ja. Ich habe irgendwie auch in letzter Zeit eine Sache, also einmal habe ich gedacht, so, ich kann mir eine Situation vorstellen, in der ich wieder trinken würde oder wo das gefährlich werden würde für mich mit Trinken. Das wäre, wenn die Beziehung zu Ende ist. Also wenn ich Liebeskummer hätte. Da habe ich mit meinem Freund drüber geredet, weil der mich gefragt hat.
Über das Beziehungsende oder über Trinken?
Über Trinken. Also er meinte, ja, gibt es irgendeine Situation, wo das für dich wieder in Frage kommen würde oder so. Und da dachte ich, naja, wenn das, also weil Liebeskummer ist für mich so das schlimmstmögliche Gefühl, also der größtmögliche Unfall sozusagen für mich in meinem Leben, das, wovor ich am meisten Angst habe, ist definitiv Liebeskummer. Deswegen dachte ich mir, das ist wahrscheinlich, wenn es irgendeine Situation gäbe, wo ich wirklich Bock hätte, mich wegzuballern, dann wäre es diese. Aber ich weiß es halt auch gar nicht. Also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es in der Situation, wenn es dazu kommt oder käme, dass es dann gar keine Rolle spielen würde. Da kann ich nichts zu sagen. Aber alle anderen Sachen habe ich ja bisher ohne Trinken ziemlich gut hinbekommen. Also in den 3 Jahren jetzt, wie das, oder 3+ Jahren, habe ich ja schon einige schwierige Situationen erlebt und hatte in keiner von denen das Gefühl, ich muss jetzt trinken. Also, genau, läuft. Wie geht's deiner Nüchternheit?
Ja, eigentlich gut. Also, es ja, ich habe das Gefühl, es wird halt immer unspektakulärer.
Ja.
Ich finde es immer, aber das liegt auch, glaube ich, ein bisschen an dieser sozialen Isolation, dass wenn ich dann doch mal irgendwo bin und da trinken Leute, dann finde ich das immer super weird. Also so, ich bin das einfach gar nicht mehr, weil das in meinem Alltag gar nicht mehr vorkommt. Oder, ich weiß nicht, letztens, da habe ich eine Freundin, die die ganz, ganz wenig trinkt, aber jetzt nicht, weil sie damit kämpft oder so, sondern einfach trinkt halt einfach wenig, so eine von denen, die es nicht so interessiert. Und halt auch nie, wenn ich dabei bin. Ne? Also wir haben früher natürlich schon zusammen getrunken, aber jetzt, seit ich halt nicht mehr trinke, kommt die gar nicht auf den Gedanken, sich ein Glas Wein einzuschenken oder so. Ja. In meiner Gegenwart. Aber ja, wir haben uns verabredet und sie war gerade noch irgendwie Altglas wegbringen oder so. Und ich habe halt gesehen, wie sie eine Weinflasche in den Altglascontainer getan hat. Und ich war halt kurz so, aha. Und das ist mir so eingefallen. Na gut, das ist voll okay. Also, aber das, ich registriere das voll irgendwie. Und sonst, ja genau, ich mache ja gerade so ein bisschen, ja, Social Media Pause. Es läuft halt so, weil geht so, ne? Also, ja, ich ziehe das nicht so durch, wie ich mir das vorgenommen habe.
Aber hast du die Apps noch auf dem Telefon?
Na, ich habe Instagram, habe ich deinstalliert und dann habe ich es aber weil ich wegen meinem Bänderriss nach Krücken gesucht habe, habe ich es wieder installiert, um auf meinem anderen, also meinem privaten Account sozusagen, dann rumzufragen. Ja, und dann habe ich es halt auch nicht wieder deinstalliert. Alles gut, dass wir drüber reden. Ich deinstalliere es gleich wieder. Ja. Ja, ich kann das dann halt auch nicht lassen. So, es interessiert mich dann schon, wenn wir irgendwie eine neue Folge hochladen oder so, dann gucke ich da schon mal und haben uns Leute geliked und da haben wir neue Follower und so. Ja. Interessiert mich schon. Es ist schon so, dass ich, also was ich richtig angenehm finde, ist einfach, dass ich, obwohl die Phase gerade irgendwie anstrengend ist und ich auch irgendwie ein bisschen struggle und so ein bisschen am Stock gehe emotional, ne? Also einfach nicht viel Kraft habe oder quasi mein Reservoir gerade einfach nicht so voll ist, dass ich irgendwie, dass mir das Trinken jetzt nicht, da muss ich überhaupt nicht kämpfen oder so.
Das ist echt gut.
Ich habe schon manchmal irgendwie, denke ich so, ach vielleicht, also zum Beispiel habe ich letztens relativ lange mit einem Freund von mir aus Irland geskypt und der hat, also seine Eltern, also er kommt von so einem Bauernhof in South Armagh, also an der Grenze, also im Norden von Irland an der Grenze zur Republik, so Rebel County. Okay. Auf jeden Fall, der Vater hat die quasi alte Stelle umgebaut zu so Airbnbs und Martin hat quasi mich eingeladen, dass wenn Corona vorbei ist, da hinzukommen und einfach da irgendwie abzuhängen. Und Martin trinkt wirklich sehr, sehr viel. Und ich glaube, das ist sowas, bevor ich Angst hätte. Also ich finde auch, Martin sollte definitiv aufhören. Wird er, glaube ich, jetzt nicht so bald. Und ich glaube, das wäre so eine Angst, in Irland zu sein, in der Pubkultur und das Gefühl zu haben von Ausnahme, von jetzt quasi auch was Altes wieder aufleben zu lassen, reconnecten mit einem Freund, den ich ganz selten sehe nur. Da habe ich so das Gefühl, da, also auch sozusagen dieses Bild Irland, die so eine gewisse Sehnsucht, also ich bin da ja auch geboren in Dublin und das ist irgendwie schon so ein Ort, an dem ich mich sehr zu Hause gefühlt habe. Und er ist halt für viele Deutsche ist natürlich Irland so ein Sehnsuchtsort, das weiß ich auch. Und auch ein sehr idealisierter Ort. Und da ist halt auch dieser Alkoholismus ist halt auch idealisiert, als Teil der Kultur und so. Und das weiß ich alles, bin mir dessen bewusst. Aber ja, ich idealisiere es trotzdem.
Ja, Bilder sind stark. Ne? Sind super, super stark.
Da hatte ich tatsächlich so den Gedanken, ja krass, das wäre denn, wenn ich jetzt irgendwie da ein paar, 10 Tage, sagen wir mal, bei Martin und Martins Eltern da in der irischen Landschaft irgendwie verbringe. Und ich glaube, das wäre super schwierig für mich, ehrlich gesagt.
Ja.
Also glaube ich jetzt, vielleicht wenn es dann soweit ist oder so, ist es dann auch nicht mehr schwierig. Also er weiß auch, dass ich aufgehört habe und so. Wir haben da auch irgendwie auch drüber gesprochen und so. Ich habe ihm auch vom Podcast erzählt und so. Also der weiß, dass es irgendwie bei mir auch schwieriger war mit dem Aufhören, als quasi einfach nur, ich mach mal Detox oder so. Dass es was Essentielles ist und war. Ja, genau. Da habe ich irgendwie drüber nachgedacht letztens, dass ich das schwierig finde.
Ich habe neulich so ein paar Trinker beobachtet. Also ich war mit einer Freundin von mir im Grunewald und da saßen wir irgendwie in so einem Biergarten rum, draußen mit Decken und so, war schon ein bisschen kalt. Und da waren halt so Leute, so zwei Pärchen, glaube ich, waren das, die ganz schick waren. Also es waren auf jeden Fall, sah man irgendwie so besser gestellte Leute und es waren alles Trinker. Also die haben auch, es war so nachmittags um, weiß nicht, 3 oder so, die haben alle Weißwein getrunken. Auf so eine schicke Art, weißt du, so, ah, guck mal, es ist Wochenende, wir sind im Grunewald und wir trinken jetzt hier Weißwein draußen und so. Mhm. Und man sah aber bei den allen, dass es so wirklich Trinker sind. Also dass sie das jetzt, dass es jetzt keine Ausnahme ist, sondern dass sie halt so, dass sie das gewohnheitsmäßig machen. Das konnte man, ich konnte denen das ansehen. Ich habe mich dann auch gefragt, ob andere Leute denen das ansehen können oder nicht. Weiß ich nicht, ob das irgendwie mein Radar ist, der da super sensibel ist oder so. Aber ich habe das gesehen und habe es auch so an dem Habitus der Männer irgendwie gemerkt. So dieses joviale, schröderige, was ich so aus meiner Kindheit kenne, auch von den Männern aus meiner Kindheit und so. Und ich habe wirklich ganz doll gemerkt, als ich die so angeguckt habe, ich gehöre da definitiv nicht mehr dazu. Also ich habe das Gefühl gehabt, es ist so eine Gruppe, die ich irgendwie kenne, mit der ich vertraut bin, deren Sprache ich spreche und so, aber ich bin nicht mehr Teil dieser speziellen Kultur. So. Und das war irgendwie ganz geil. Also es war angenehm. Angenehmes ja. Gefühl.
Ich habe, fällt mir gerade ein, da haben wir ja auch miteinander geschrieben, ich habe versucht, wieder mit dem Rauchen anzufangen.
Ach ja! Stimmt.
Ja, was war
wie
denn
das
nochmal? Wie ist
das gelaufen?
Da auf jeden Fall.
Na, da war der Bänderriss ganz frisch.
Ja, und, nicht gut.
Und du warst, genau, du warst irgendwie, du hattest nicht anständig nach Hilfe gefragt, dein Umfeld, sondern du hast immer nur gesagt, so
ja
genau. Wenn ihr mal...
Ich habe so gesagt, geht's so zufällig in den Supermarkt? Falls ja, könntest du mir ja vielleicht... Und dann hat sie gesagt, nee, ich hatte jetzt nicht vor, innerhalb der nächsten 2 Stunden so...
Okay.
Ach so, nee, dann ist schon okay, dann gehe ich selber. Habe ich natürlich nicht gesagt, weil die alle gesagt hätten, nein, du solltest mit deinem Bänderriss nicht in den Supermarkt gehen. Mhm. So richtig bekloppt. Habe ich mich auf jeden Fall mega verlassen von der Welt gefühlt. als ob ich kein Supportnetz hätte, auf das ich mich stützen kann.
Ja. Shit. Dann ist es klar, dass man zum Nikotin greift.
Natürlich.
Natürlich.
Also ich habe nicht geraucht, ne? Aber dann am Ende, also das war quasi der, also es ist schon mal Spoiler, also ich habe weiterhin nicht geraucht. Aber ich dachte so, ich war richtig beleidigt vom Leben. Ich fand es richtig unverschämt, wie das Leben gerade zu mir war. Und war richtig trotzig und dachte so, oh Mann, ist so eine Scheiße und ich will jetzt sozusagen mich aus Trotz, dann siehst du mal Leben, was du davon
ja,
hast.
Dann rauche ich halt.
Wenn du so zu
Bitch.
Mir bist, dann rauche ich nämlich halt, ja. Und dann sehen auch die ganzen Leute, die ich nicht anständig um Hilfe gebeten habe und die einfach nicht wussten, dass ich Hilfe brauche, dann sehen die auch mal, was das mit mir macht,
ja.
Wenn die sich nämlich so verhalten und mir nicht helfen. Genau.
Voll geil.
Dann bin
super.
Ich. Ja. Dann bin ich, hatte auch wieder so eine Sache, ne, so was ich vorhin schon meinte, solche Sachen passieren halt, wenn man einfach nicht so ganz da ist. Ich hatte mein Portemonnaie bei meinem Freund vergessen und hatte irgendwie nur noch so 15 Euro oder so. Und, bin dann in den Supermarkt, um mir was zu essen zu kaufen und habe extra, wirklich, ich habe im Supermarkt so eingekauft, dass ich noch genug für Tabakblättchen und Filter habe, wenn ich beim Kiosk vorbeikomme. Also irgendwie habe so versucht auf 7 Euro noch zu oder irgendwie sowas und stand so die ganze war so im Supermarkt dachte, boah ich mach das jetzt boah krass voll aufregend und so und dann habe ich wirklich mit mir gekämpft das zu machen, aber mein Default Modus war viel mehr oh es ist so eklig.
Geil.
Ich habe mir dann vorgestellt eine zu rauchen und ich hatte ja schon mal vor ein paar Monaten mal ausprobiert, wie es ist, eine zu rauchen. Ich fand es echt eklig. Ich habe voll gehustet und so dieses Giftige, dieses
ja.
Beißende, so schneidend, dreckig schneidend oder so.
Und auch die Hitze davon.
Und das hatte ich, ich hatte das so, ich fand den Gedanken irgendwie ganz cool zu rauchen, aber dieser Geschmack, oh, ich weiß nicht, ich wollte es einfach nicht.
Das ist doch geil. Das wünsche ich mir
ja,
auch.
Ja, voll, aber ich war so ein bisschen, oh Mann, oh, ich finde es total, ich wünschte, Rauchen wäre toller. Ich wünschte, ich könnte es noch toll finden.
Ja, das, also manchmal. Bei mir ist echt, ich wünschte, ich könnte es einfach richtig scheiße finden. Ich rauche ja immer noch. Das ist immer so ein Wellen, es kommt so in Wellen. In Wellen nervt mich das ganz doll, dass ich rauche und dann kommen auch wieder so, dann ebbt es auch wieder ab und mir ist es im Prinzip egal. Und ich denke mir so, naja, ist ja nicht so viel. Und aber ja, ich weiß gar nicht, ob ich das in der letzten Folge mal erzählt habe, aber ich hatte so eine Situation, da hatte ich, das war ganz am Anfang von dem Gasausfall. Da habe ich 2 Wochen bei einer Freundin gewohnt, die im Urlaub war, also in ihrer Wohnung. Und ich habe dann die erste Woche, wo ich da war, einfach nicht geraucht. Eine ganze Woche lang. Und ich habe das überhaupt nicht, also das war überhaupt nicht schwer. Gar nicht. Ich habe es einfach nicht gemacht. So, vielleicht lag es auch daran, dass ich eben mein Umfeld irgendwie nicht hatte, also mein normales. Und deswegen irgendwie mich mein Umfeld nicht triggern konnte oder so. Und dann war ich so total krass, das sind ja schon 6 Tage. Und das fehlt mir überhaupt nicht. Vielleicht ist es jetzt einfach vorbei. Vielleicht muss ich es einfach nie wieder machen. Und das ist irgendwie, ich bin einer von den Leuten, die von heute auf morgen aufhören. So dachte ich so, geil. Und dann hatte ich ein Streitgespräch oder noch nicht mal, glaube ich. Also irgendwie ein kompliziertes Gespräch, Problemgespräch mit meinem Freund am Telefon. Und ich habe aufgelegt und das Erste, was ich dachte, war, du musst jetzt sofort eine rauchen. Und ich bin wirklich, das war das Erste, was ich gemacht habe. Ich habe mir Schuhe angezogen, Jacke angezogen, bin runtergegangen zum Späti, habe eine Packung Kippen gekauft und mir eine angemacht. So. Oh. Ja, genau. Ich dachte immer, Rauchen wäre bei mir hauptsächlich Gewohnheit. Aber diese Situation hat mir gezeigt, dass es definitiv nicht so ist. Es ist definitiv ganz eng verknüpft mit Stress. Ja, emotionalem Stress einfach. Mhm. Fand ich total crazy. Und da, also wie gesagt, um jetzt zurückzukommen auf deinen Fast-Rückfall, also ich wünschte, ich würde es auch eklig finden. Ich wünschte, ich hätte das schon, dass es mich einfach abstößt und so. Ja.
Es ist halt die Frage, ne, also der Glaube, dass es einem irgendwas bringt. Das ist halt so, ne, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was da drunter liegt. Also das wäre jetzt auch wieder hier so der Guru, so Alan Carr oder so, ja. Dieses, ja, du glaubst, irgendwas in dir glaubt, dass es irgendwas mit dir macht, was positiv ist, dass es dich entspannt oder was auch immer.
Ja.
Und ich glaube, bei mir, und das macht es halt so unattraktiv, dass ich halt irgendwie auch weiß, es macht nichts. Aber ich hatte halt auch echt das Gefühl so, ich dachte auch wirklich, ich will was Ungesundes machen. Ich will was Unvernünftiges machen. Ich habe keinen Bock, die ganze Zeit meine scheiß Gefühle zu reflektieren. So, es reicht. Ich habe keinen Bock mehr.
Ja.
So. Und das,
ja.
Also, ich kann es, und das ist, glaube ich, das, wo ich, beim Alkohol ist es mir schon sehr wichtig, da sozusagen diese Trennlinie aufrecht zu erhalten, dass ich da gar nicht erst gedanklich hingehe. Weil ich glaube, das ist gefährlicher für mich. Mm. Also ich hatte zum Beispiel das Gefühl so, ja, es ist okay, eine Zigarette zu rauchen, aber ich habe nicht das Gefühl, es ist okay, ein Glas Wein zu trinken.
Ja.
Also okay im Sinne von, ich kann dann gut mit mir sein und kann das dann auch wieder einfach lassen. Mhm. Das habe ich so oft gemacht. Ich habe so oft gemacht und also dieses, ne, eine paar Tage nicht trinken und dann denken, ach ja, geht ja. Und dann trinke ich wieder und dann ist es plötzlich wieder doch jeden Tag und dann ist wieder eine Pause und so. Also da bin ich echt, ist einfach ein bisschen gebranntes Kind.
Mhm.
Aber das ist, glaube ich, auch, wenn wir drüber reden, so dieses, das, wann ist man in der Gefahr, vielleicht wieder anzufangen? Und das ist, glaube ich, bei mir Trotz und Wille zur Selbstzerstörung. Also dieses Gefühl von, ich will jetzt nicht vernünftig sein, ich weiß das alles, es ist mir jetzt aber scheißegal.
Mm.
Und jetzt zeige ich es euch mal.
Ja, naja, scheißegal ist, glaube ich, ganz, ganz oft der Motivator. Also diese Idee so, ach, fuck it, jetzt ist es eh egal. So, das ist, glaube ich, für ganz viele so der Einstieg zum Rückfall. Auf jeden Fall.
Ja,
das ist bei mir aber auch so, dass ich denke, das Trinken, also da muss ich wirklich, da kann ich keine Witze mitmachen. Also mit dem Rauchen irgendwie schon. Rauchen, ja, ist halt scheiße und irgendwann sollte ich es in den Griff kriegen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, wenn ich rauche, dann zerstört es mein Leben. Mit Trinken ist es aber so. Also bei Trinken habe ich tatsächlich das Gefühl, das zerstört mein Leben. Und dann, ja, das ist das Wichtigste tatsächlich, die Basis für alles andere.
Ja. Gutes Schlusswort. Mein Magen knurrt. Ich hoffe, man hört es nicht durchs Mikrofon.
Ich habe auch gerade gedacht, mein Magen knurrt auch. Ich muss jetzt frühstücken und ich muss ein bisschen arbeiten. Ja. Tatsächlich, trotz Samstag.
Ich muss ein bisschen meine Küche weitermachen.
Cool.
Jo,
dann
sehen wir uns. Es waren schöne 2 Stunden mit dir.
Oh Gott, The Lost Episode, die war so gut. Vielleicht finden sie ja nochmal wieder. Ja. Die wird bestimmt irgendwo geheim gespeichert.
Ja, oder irgendwas. Gucke ich mal, ob ich noch irgendwas rausschneide. Vielleicht, das ist dann quasi mein Solo-Auftritt.
Ja.
Ja.
Okay. Cool.
Vielleicht immer so als kleine Teaser zwischendrin oder so. Können wir ja mal sehen. Yo.
Alright. Dann hab einen schönen Tag.
Du auch. Schönes Wochenende.
Dir auch. Ciao.
Tschüss. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ihr findet unsere Blogs unter datesonthedrinks.com und richtignice.com. Folgt Soda Club auf Instagram unter sodaclub.podcast. Schreibt uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Und wenn ihr uns auf iTunes eine gute Bewertung hinterlasst, freuen wir uns. Bis bald im Soda Club.
when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.